Hallo und herzlich willkommen zu Volume 110 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Wir beschäftigen uns diesmal wieder mit der Causa Prima abseits des Sportlichen im Grazer Fußball. Richtig, es geht wieder ums Stadion. Und wir gehen dafür diesmal an den Ort des Geschehens und machen mit dem Leiter der Stadionmanagement GmbH einen aktuellen Lokalaugenschein in Liebenau. Dabei schauen wir uns konkret an, wie es mit den Umbauarbeiten für die kommende Saison aussieht, was davon gleich kommt und worauf man noch ein wenig warten muss. Dann werfen wir einen Blick darauf, was in unserer Nordkurve passiert, und auch die Gesamtsituation rund um die Zukunft von Liebenau ist natürlich ein Thema. Im Einsatz dafür war wieder der rasende Black FM Reporter, 12-Meter-Kolumnist und Autor von 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben, Jürgen Pucher, der euch gleich nach Liebenau mitnehmen wird. Mein Name ist auch in dieser Ausgabe Andreas Terler und wir starten hinein in Volume 110 von Black FM. Bevor es losgeht, aber noch das eine oder andere Shoutout, vor allem vom Transfermarkt. Der SK Sturm hat nämlich kurz vor Saisonbeginn das Torhüterteam noch einmal verändert. Zum einen hat man Daniel Kudiakov unter Vertrag genommen, einen 20-jährigen Russen, 1,94 Meter groß und zuletzt bei Lok Moskau aktiv. Man hält sehr viel von diesem Spieler, sonst hätte man ihm nicht gleich einen Vertrag bis 2028 gegeben. Was generell davon zu halten ist, Spieler aus Russland unter Vertrag zu nehmen und wie das so ist, werden wir noch einmal gesondert besprechen. Fakt ist jedenfalls auch, dass mit Luka Maric ein anderer Torhüter den Verein verlassen hat. Er wechselt nämlich zum TSV Hartberg und Maric hat natürlich eine besondere Geschichte mit dem SK Sturm, born and raised in Messendorf quasi und den gesamten Nachwuchs des Vereins durchlaufen und dann ist er aber auch in der Doublesaison auf seine zwei Einsätze gekommen und hat dabei seinen Kasten sauber gehalten. Also Shoutout noch einmal an dieser Stelle auch an Luka Maric und alles Gute in Hartberg. Leider gibt es auch schlechte Nachrichten aus dem Sturmkader, denn mit Sidi Chatta gibt es wieder einmal einen, ja, muss man leider schon sagen, alten Bekannten auf der Verletzungsliste. Diesmal hat es das Innenband erwischt beim Testspiel gegen Monaco und er verpasst somit den Saisonauftakt. Ich glaube, es ist die vierte schwerere Verletzung jetzt von ihm. Also ganz so schwer ist sie jetzt Gott sei Dank nicht, aber es ist wieder eine Zwangspause und ja, wir wünschen uns einfach nur, dass jetzt keine Heilungsrekorde gebrochen werden, sondern dass der Junge einfach einmal richtig fit wird und dann auch voll durchstarten kann. Dann gibt es auch noch eine News in puncto Akademie. Da haben wir in den letzten Tagen und Wochen schon vernommen, dass der Verein natürlich einiges vorhat, nicht zuletzt aufgrund des Baus des Nachwuchszentrums, das ja angestrebt wird in den kommenden Jahren. Damit einhergeht auch, dass man sich wieder auf eigene Beine stellen will, was die Akademie betrifft. Momentan hat man ja eine Kooperation am Laufen mit dem SDFV, aber längerfristig will Sturm wieder sein eigenes Ding machen. Es liegt nicht zuletzt daran, dass es jetzt auch noch einen zusätzlichen Bundesligisten gibt, noch dazu auch aus Graz und deswegen will man da über kurz oder lang sich beim Thema Akademie wieder eigenständig aufstellen. Und zu guter Letzt gibt es auch noch Shoutouts aus dem Transfermarkt der Sturmfrauen. Da gab es nämlich drei Vertragsverlängerungen in dieser Woche. Julia Keutz, Laura Riesenbeck und Vanessa Kritzner haben ihr Arbeitspapier beim SK Sturm verlängert, gehen also mit neuem Vertrag in die neue Saison. Doch keinen Vertrag erhält hingegen Marinella Panayotou. Die hat man erst vor ein paar Tagen als neue Top-Stürmerin präsentiert. Allerdings ist sie durch den Medizincheck gefallen und dadurch verliert der eben erst fixierte Vertrag seine Gültigkeit und man geht wieder auf Stürmerinnensuche. Die läuft bereits, wie man so hört, und demnächst wird man eine neue Stürmerin verpflichten. Michael Erlitz hat ja in der vergangenen Episode berichtet, dass man da wirklich eine Top-Stürmerin haben möchte, weil ja vor allem im Angriff man das größte Potenzial sieht. So, das war's aber jetzt mit den Shoutouts und damit geht's jetzt ab zu unserem Stadionkorrespondenten Jürgen Pucher ins Stadion Liebenau.
Black FM meldet sich heute wieder von unterwegs. Black FM ist heute wieder nur Jürgen Pucher, der neuerdings rasende Reporter des Podcasts. Wir haben heute was vor im Grazer Stadion in Liebenau und werden den Stadionverwaltungschef Gerald Potocznik treffen und mit ihm einige Dinge anschauen. Wir werden durchs Stadion gehen, werden uns die aktuellen Umbauarbeiten anschauen, die für den Saisonbeginn notwendig sind, die in 3 Stufen durchgeführt werden sollten. Wir werden uns den Stand der Dinge da anschauen. Und wir werden mit ihm auch ein bisschen über die Zukunftspläne mit dem Liebenauer Stadion reden, was da so geplant ist, was da jetzt alles so in nächster Zeit passieren wird. Und das schauen wir uns jetzt dann an. Wie immer, wenn wir über Stadion reden, haben wir auch unseren allseits beliebten Jingle vorbereitet, den wir jetzt zur Einstimmung noch kurz abspielen werden.
Schottburg-Fuhrer braucht eine Heimat!
Ich bin jetzt da mit Gerald Potocznik, dem Chef der Stadionverwaltung von der Merkur Arena, wenn man ja sagen muss, wir sagen ja Liebenau. Und der hat uns heute empfangen, damit wir uns kurz einmal den Status quo zu den Umbauarbeiten anschauen, die jetzt für die kommende Saison anstehen. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen und danke, dass Sie mit uns da kurz heute eine Stadiontour machen.
Sehr, sehr gerne. Wir wehren uns ja auch ein bisschen gegen den Begriff Stadionverwaltung. Wir nennen uns ja inzwischen Stadionmanagement, weil wir wollen ja eigentlich mehr gestalten als verwalten, auch wenn es uns nicht immer so gelingt, wie wir es gern gestalten würden.
Wir nehmen den Ball auf und sagen ab jetzt Stadionmanagement GmbH. Vielen Dank, wir gehen los. Wir haben uns also dann auf den Weg gemacht in Richtung Spielfeld durch die Katakomben und Gänge und Hallen des leeren und gerade nicht bespielten Liebenauer Stadions in der Sommerpause. Wenn man so durch diese Gänge geht, sieht man und spürt man, wie aus der Zeit gefallen das alles teilweise schon wirkt, wie eben aus den 90er Jahren, aus der Zeit, aus der es auch tatsächlich stammt. Und man merkt und fühlt irgendwie, dass da schon tatsächlich dringend jetzt schon langsam was zu tun wäre, damit das alles ein bisschen ein anderes Bild auch abgibt. Ein Hinweis noch zum Stadion hinaus. Geht man auf den Rasen über einen Regenbogenteppich und wir haben im Vorfeld dieser Sendung schon ein paar so Fotos gepostet von unserem Aufenthalt in Liebenau und haben dazu feststellen müssen, dass es gar nicht so wenige Leute gibt, bei denen ein Regenbogenteppich oder diese Farben an sich offenbar Gefühle auslösen und sie meinen, sie müssen da irgendwelche Kommentare dazu abgeben. Wir richten euch hiermit dabei aus, wenn euch das stört und ihr das nicht sehen wollt, dann schleicht euch bitte. Wir sind mittlerweile im Inneren des Stadions und betrachten das Grün. Der Rasen ist neu, oder?
Der Rasen ist eigentlich niegelnagelneu. Wir haben ihn Anfang Juni getauscht. Tausch war diesmal ein bisschen eine Challenge, weil es just in einer Woche war, wo wir 2 heftige Regentage hatten. Aber inzwischen, inklusive der Nachbearbeitung von gut 2,5 Wochen, hat er sich wirklich gut eingelebt, wenn man das so sagen darf, nachdem der Rasen ja ein Lebewesen ist. Und hat auch schon die ersten beiden Spiele hinter sich, 2 Testspiele von Fenerbahce Istanbul. Und wenn selbst der Jose Mourinho vom Spielfeld begeistert war, dann dürfte es ganz okay sein.
Vielleicht brechen ja neue Rasenzeiten an, wie bestellt, kommt auch gleich der Traktor und beginnt zu arbeiten. Aber das Grün schaut sehr gut bespielbar aus. Wir stehen jetzt vom Sektor 27, dem Auswärtssektor. Da ist schon was passiert. Da stehen auf der linken Seite vom Spielfeld aus betrachtet schon diese Glaspaneele, die aufgebaut wurden. Aber es ist noch nicht fertig, oder?
Nein, das ist noch nicht fertig, weil wir eben, wie gesagt, 2 Testspiele von Fenerbahce da hatten. Deshalb sich alles ein bisschen verzögert hat. Und wir müssen es eingestehen, es ist leider so, die Auftragsbücher der diversen Fachfirmen sind bumstivoll. Es gibt keine Firma, die auf den Anruf aus dem Stadion wartet. Deshalb inklusive der in allen Bereichen bekannten Lieferschwierigkeiten, Produktionsengpässen und. Sind wir ein kleines bisschen im Verzug, aber da stehen jetzt eben die ersten dieser Glassektor-Trennwände. Da war ja Vorgabe der Behörde, sie müssen druckresistent sein und sie dürfen nicht übersteigbar sein. Und von diesen Wänden werden dann in wenigen Wochen 7 Stück im Süden stehen und 2 dazu in der Nordkurve, Nordtribüne, jeweils ein Glaselement auf der Seite, dass man aus dem restlichen Stadion nicht mehr so einfach in die Nord hineinklettern kann.
Man hört, es wird gearbeitet. Wird es rechtzeitig fertig bis zur Saisonbeginn, da im Auswärtssektor?
Nein, der Auswärtssektor wird bis Saisonbeginn auch nicht fertig. Also wir werden so beginnen, wie wir es jetzt sehen, mit der fertigen Glaswand vom Auswärtssektor zum Sektor 1 hinüber. Die restlichen Trennwände kommen dann eine Woche, 2 Wochen nach Saisonbeginn. Ist aber nicht sonderlich tragisch, weil die Auslosung meint es gut mit uns. Wir haben das erste Risikospiel, wenn die Rapid-Fans den Auswärtssektor richtig voll machen werden, erst rund um das Staatsfeiertag-Wochenende im Oktober. Also keine Gefahr im Verzug für den Saisonstart.
Wir haben uns dann von den Bohrgeräuschen entfernt und sind ein Stück weit rüber in die nächste Kurve des Stadions gegangen, wo der GRK seinen Heimsektor haben wird, wo tatsächlich noch nicht viel Veränderung sichtbar ist, was auch gleich zu einer Unmutsäußerung der GRK-Fanszene geführt hat, die sich mokiert haben darüber, dass es noch keine Tonanlage gibt, keine Fahnenhalterungen und so weiter und so fort. Wie wir jetzt dann auch hören werden, ist das natürlich sicherheitstechnisch nicht relevant. Wurde auch immer kommuniziert, dass das erst im Winter passiert, in einer der nächsten Ausbaustufen, weil eben nicht dringend notwendig. Wenn man Black FM-Hörerin wäre, würde man wissen, dass das so ist. Die GRK-Fans könnten sich ja vielleicht manchmal dazu aufgerufen fühlen, da ein bisschen hineinzuhören. Es wird, glaube ich, auch für Ihre Informationslage gar nicht so schlecht sein, wenn Sie da ein bisschen reinhören, weil da würden Sie vielleicht wissen, dass man sich, wenn man sich schon aufregt, zum gegebenen Zeitpunkt und zum richtigen Zeitpunkt aufregen sollte. Ansonsten erklärt uns jetzt im Folgenden der Gerald Potocznik, was da jetzt alles getan wurde, wie das mit den Sicherheitsmaßnahmen hinter dem Stadion ausschaut und so weiter und so fort, wie halt alles da jetzt seinen Gang gehen wird in der kommenden Saison. Wir stehen jetzt in der anderen Kurve, wo der GRK seinen Fansektor bekommen wird ab der kommenden Saison oder eh schon hatte, aber jetzt halt auch in der Bundesliga bekommen wird. Was ist da der Stand der Dinge und was passiert noch?
Der Stand der Dinge ist, dass es Wunsch des GRK war, in dieser Kurve zu bleiben, wo sie jetzt ja auch in der zweiten Liga schon waren. Aber der GRK-Sektor wird ausgedehnt von den Bereichen Sektor 22 bis inklusive Sektor 25. Außer bei Risikospielen, da müssen sie den Sektor 25 der Sicherheit abtreten quasi, weil da bleibt der 25er ein Puffersektor für die Einsatzkräfte. Ansonsten 22 bis 25 neuer GRK-Sektor. Geplant ist auch, den GRK-Sektor einigermaßen analog zur Nordtribüne des SK Sturm zu gestalten. Sprich mit neuen umrüstbaren Sitzen, dass man von Stehplatz auf Sitzplatz umrüsten kann, mit den üblichen Geschichten, Vorsänger, Podest und, und. Das ist allerdings im Moment ein bisschen on hold, weil wir selber nicht wissen, wie es in der großen Stadionfrage weitergeht. Und für neue Sitze, die erstens sehr arbeitsintensiv, zweitens sehr kostenintensiv sind, werden wir uns erst entscheiden, wenn wir wissen, was mit dem Stadion tatsächlich passiert.
Über das reden wir dann später eh noch. Die ganzen Bedenken hinter dem Stadion zwischen der Eishalle und den Eingängen, ist denn die geklärt behördlich? Weil da gab es ja von der Polizei immer wieder mal Anmerkungen, dass das schwierig sein könnte.
Das wird schwierig bleiben, weil das VIP-Hochhaus, wie ich es gerne nenne, des SK Sturm, natürlich seit bald einem Jahr die komplette Eventfläche verbaut. Und damit wertvolle Flächen für die Einsatzkräfte, für die Einsatzfahrzeuge verstellt sind. Aber wir rüsten auch da hinten nach. Es wird eine zusätzliche Stiege gebaut in diese große Südtribüne hinein, wo die Einsatzkräfte bei Bedarf leichter auf die Tribüne kommen. Und es gibt einige zusätzliche Absperrelemente, die sich die Sicherheitspolizei gewünscht hat. Zum Beispiel zwischen Eishalle B und Eishalle A kann man in Zukunft absperren. Das heißt, es kann vom Auswärtsbusparkplatz besteht keine Gefahr mehr, dass Personen herüberkommen.
Aber in dem Bereich ist jetzt so quasi dann alles ready to go, wenn die Saison beginnt, oder?
In dem Bereich ist momentan alles ready to go und wird dann einmal zumindest, was die wirklich sicherheitsrelevanten Themen betrifft, ich würde mal sagen, spätestens bis Ende September mit den neuen Glaselementen alles so sein, wie es dann in Zukunft ausschauen soll.
Wir haben dann das Spielfeld einmal der Länge nach abgeschritten und uns vor der Nordkurve wieder aufgestellt, wo es aktuell nichts zu sehen gibt. Schaut aus wie immer. Wird aber dann doch einiges passieren in nächster Zeit, vor allem zugangstechnisch, Sanitärbereiche, Abtrennungen zu den Kurvensektoren und so weiter. Und wir haben dazu im Detail auch mit dem Gerald Potocznik uns unterhalten. Wir stehen jetzt vor dem wichtigsten Ort im Liebenauer Stadion, vor der Nordkurve. Da passiert aktuell einmal gerade gar nichts, glaube ich, oder?
Ja, das mit dem wichtigsten Ort können wir mit den GRK-Fans natürlich gesondert diskutieren. Ja, wir stehen vor der berühmten Nord. Ich sage ja immer ein Schwachsinn, weil es ist keine Kurve, es ist eine Gerade eigentlich. Da passiert im Moment nichts. Das ist einer der wenigen Bereiche im Stadion, wo tatsächlich Sommerpause ist. Direkt auf der Tribüne wird auch nicht dramatisch viel passieren. Ausgenommen die schon angesprochenen hohen, nicht übersteigbaren Glaselemente, die hoffentlich auch bis Ende September links und rechts der Nord hochgezogen werden, damit wir das leidige Übersteigen vom restlichen Stadion, von den restlichen Sektoren in die Nord hinein künftig unterbinden kann. Und die heillos überfüllte Nordtribüne sollte dann hoffentlich der Vergangenheit angehören.
Aber es gibt dann schon Ausbaustufen für die nächsten zwei Abschnitte, oder? Im Winter, wo dann die Eingangsbereiche und so weiter schon adaptiert werden, oder?
Die Eingangsbereiche werden adaptiert. Das ist Teil des Sicherheitspakets. Da steht auch nichts on hold, weil das ist dringend notwendig. Die Eingangsbereiche in die Nord sind absolut nicht mehr zeitgemäß. Da kann man ruhig sagen, die sind in Wahrheit eine Katastrophe. Da wird nachgerüstet, auch ähnlich dem Auswärtssektor drüben mit mannshohen Portaldrehkreuzen. Da sind nur im Moment gerade die Architekten am Rechnen und am Zeichnen, wie viele solcher Drehkreuze sich links und rechts tatsächlich ausgehen, wie weit man in den Stadionplatz hineingehen muss, was da alles für Verfahren, Genehmigungen und notwendig ist, aber grundsätzlich hat das auch eine relativ hohe Priorität, weil es zu dem Bereich dazugehört, der nicht unter die Kategorie nice to have fällt, sondern unter must to have.
Aber ist realistischerweise erst im Frühjahr dann im Einsatz, oder?
Naja, grundsätzlich sollte das gesamte Sicherheitspaket, an dem wir jetzt arbeiten, deckt sich ja nicht unbedingt eins zu eins mit dem Paket, das uns die Vereine übergeben haben, weil dort mussten wir auch ein bisschen auseinander dividieren zwischen dem berühmten Brief ans Christkind und den Sachen, die man tatsächlich anpacken muss. Aber grundsätzlich die wirklich sicherheitsrelevanten Themen sollten spätestens bis zum Start der Frühjahrssaison dann fix und fertig sein.
Und das ist ja am Vorplatz ist auch was geplant, oder? Toilettenanlage und so weiter ist auch vorgesehen.
Am Vorplatz ist eine Toilettenanlage angedacht. Da plädiert ja der SK Sturm schon sehr lange dafür, völlig zu Recht. Ist eine katastrophale Situation im Moment, dass man eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, bis die Fans ins Stadion dürfen, und das ist ja erst zwei Stunden vor dem Match, wenn halt die Sicherheitsabnahme stattgefunden hat, gibt es in Wahrheit keine Toiletten und keine sanitären Anlagen. Und das Problem gehört ganz dringend behoben.
Ist das mit den Toilettenanlagen im Auswärtssektor eigentlich schon erledigt, dass man da irgendwie nicht wieder alles zerlegt hat, sobald eine Fangruppe kommt, die Lust drauf hat?
Die Auswärtstoiletten wurden in den letzten eineinhalb Jahren tatsächlich ziemlich malträtiert, angefangen bei den großen Krawallen von Feyenoord Rotterdam. Haben wir dann über die Winterpause Pipi-Fein, im wahrsten Sinn des Wortes Pipi-Fein, saniert. Und dann ist Rapid gekommen voriges Jahr zum ersten Frühjahrsspiel und es war wieder alles zerlegt. Die Austria hat es uns jetzt zweimal zerlegt. Bratislava hat uns alles zerlegt. Aber auch das ist Teil des Sicherheitspaketes, das nicht on hold steht, weil Sanitäranlagen vor allem so gestaltet sein sollen, dass man Waschbecken, Heizkörper und nicht ständig heruntertreten und herunterreißen kann und im schlimmsten Fall wie gegen Feyenoord als Wurfgegenstände verwendet. Also das steht auch auf der Agenda sehr weit oben.
Bevor wir uns in Gerald Potocniks Büro zurückgezogen haben, um noch ein bisschen ein längeres Gespräch zu führen, sind wir noch auf die andere Ecke gegangen, kurz vor dem Ausgang wieder und haben uns noch über die Außenanlagen kurz ausgetauscht. Da geht es um den Busparkplatz für die Auswärtsbusse, den TV-Compound und so weiter. Der Rasentraktor ist uns mittlerweile hinterhergefahren. Man hört ihn im Hintergrund ganz gut. Und bevor wir dann hineingingen, haben wir diese Dinge noch kurz besprochen. Wir haben dann noch das Thema des TV-Compounds und des erweiterten Busparkplatzes vor dem Stadion. Wie ist da der Stand und was wird da gemacht?
Naja, den TV-Compound haben wir ja vor einem Jahr erst erweitert, damit wir die Europa-League-Tauglichkeit aufrechterhalten können. Leider Gottes damals ein bisschen zu Lasten des Auswärtsbusparkplatzes, womit die Polizei wieder keine Freude gehabt hat, weil die Auswärtsbusse dann auf der Hauptstraße draußen stehen bleiben mussten. Da ist der Stand jetzt, dass ein eineinhalb-zwei-Familienhaus unbewohnt zwischen Garageneinfahrt und TV-Compound jetzt endgültig von der Stadt Graz angekauft wurde. Dieses Gebäude wird abgerissen, ganz einfach eingeebnet, asphaltiert. Damit haben wir eine deutlich größere Fläche. Wir können dann für internationale Spiele wahrscheinlich sogar die Auflage Champions League-Größe TV-Compound erfüllen. Und wir werden die Absperrung zwischen TV-Compound und Busparkplatz mit mobilen Trennelementen versehen, sodass wir bei den Bundesligaspielen genug Platz für die Auswärtsbusse haben und bei den UEFA-Spielen eben den TV-Compound entsprechend vergrößern können.
Aber die Umsetzung von dem wird jetzt noch dauern, oder? Wenn das gerade erst am Beginn steht?
Das dauert noch, aber es wird nicht ewig dauern. Wir haben jetzt keinen wirklichen Zeitdruck, weil es ja eh keine Champions League in Graz gibt. Aber wir verlieren es jedenfalls nicht aus den Augen, weil ein Haus abreißen und die Fläche einebnen und asphaltieren ist ja jetzt nicht der mega große Aufwand.
Wir sind jetzt wieder im Büro zurück, wir sind mit dem Rundgang fertig. Ein kurzes Fazit zu unserer Begehung sozusagen, unserer bautechnischen Begehung. Wie zufrieden sind Sie jetzt mit dem Fortschritt insgesamt und gibt es noch irgendwas, wo Sie Bauchweh haben für den Saisonbeginn oder ist soweit alles klar?
Also mit dem Fortschritt bin ich nie zufrieden, weil ich generell ein Mensch bin, dem alles viel zu langsam geht, der alles gerne viel schneller abwickeln würde. Aber an das muss man sich gewöhnen, vor allem wenn man im Eigentum der öffentlichen Hand ist, wo es halt, egal ob das jetzt Auftragsvergaben sind oder ob das Bewilligungen sind und, das dauert halt alles seine Zeit. Das geht vielleicht in der Privatwirtschaft ein bisschen schneller. Aber grundsätzlich bin ich dann letztlich schon zufrieden, weil da jetzt wirklich was weitergeht, weil speziell bei den Sicherheitsmaßnahmen und ich wiederhole mich da gern, was ich auch in einer größeren Runde bei einem Bürgermeisterinnen-Treffen auch den Vereinsvertretern gesagt habe, wir sitzen ja nicht zusammen, um gemeinsam einen Terminurlaub zu buchen, sondern wir sitzen da ja zusammen, weil speziell beim letztjährigen Derby Menschen ins Koma geprügelt wurden und wir darauf reagieren mussten. Und da war wirklich akuter Handlungsbedarf und da sind wir, glaube ich, jetzt auf einem sehr guten Weg. Und nein, für den Saisonbeginn habe ich eigentlich kein schlechtes Gefühl. Erstens, weil was weitergeht. Zweitens, weil die Sachen, Glasteilelemente und, die jetzt noch nicht fertig sind, relativ bald nach dem Saisonbeginn dann fertig sein werden. Und wie gesagt, das erste wirklich brenzlige Spiel ist erst in der zweiten Oktoberhälfte, wenn Rapid das erste Mal im Stadion ist. Und bis dorthin sollte alles nipp und nagelfest sein.
Wenn man jetzt diese ganzen Umbauarbeiten hat und die ganze Thematik insgesamt betrachtet, werden Sie aktuell recht oft und viel mit den Vereinen im Austausch sein. Wie funktioniert die Zusammenarbeit jetzt? War ja nicht immer ganz einfach in letzter Zeit.
Wird nie einfach sein, glaube ich, weil die Vereine natürlich sehr, sehr fordernd sind. Die Vereine gerne immer mehr hätten, ist ja verständlich, ist ja nachvollziehbar. Das Stadion ist nun einmal kein hochmodernes Fußballstadion, das alle Stückchen spielt, sondern es ist halt eine alte Dame, die abgewohnt ist, abgelebt ist und wo in der Vergangenheit sehr, sehr viel verabsäumt wurde. Grundsätzlich würde ich meinen, am Ende des Tages ist die Zusammenarbeit eine professionelle geworden, weil das ja im Sinne aller ist. Bis jetzt war es mit dem GAK, der halt in der zweiten Liga weniger Ansprüche hatte und sich eigentlich gefreut hat über alles, was im Stadion passiert, war es ein bisschen einfacher. Der GAK, das muss man ganz offen sagen, ist auch im Umgang mit uns und mit unserem Stadionmanagement um einiges respektvoller, als es beim anderen Verein an der Tagesordnung ist. Aber ja, wie gesagt, wenn man im Sport arbeitet und wenn man in dem Bereich arbeitet, wo wir hier im Stadionmanagement arbeiten, dann muss man auch ein bisschen was aushalten. Wir teilen notfalls auch aus, wenn es uns dann auch ist.
Und, aber grundsätzlich wollen wir ja alle das Gleiche.
Wenn man jetzt nimmt, was alles passiert ist oder was jetzt alles passieren wird, ist es dann auch auf Sicht ausreichend, was man da jetzt tut, oder ist das jetzt wieder Stückwerk, wo man sagt, ich muss eh bald sowieso wieder irgendwas machen und adaptieren?
Ich glaube, ausreichend wird es nie sein. Hängt schon alleine damit zusammen, dass die UEFA-Kriterien für die drei internationalen Bewerbe ja jedes Jahr in den Frühsommer hinein neu verfasst werden, neu herauskommen. Das sind unglaublich dicke Wälzer inzwischen für jeden einzelnen Bewerb, was man da erfüllen muss. Die UEFA ist schon, gut, kann man sagen, wer zahlt, schafft an. Die UEFA ist schon sehr, sehr herausfordernd geworden und da sind einfach Sachen dabei, die man gar nicht mehr so einfach erfüllen kann. Ich sage das ja immer ein bisschen zynisch. Was wird uns nächstes Jahr erwarten? Müssen wir nächstes Jahr die Autobahn schon bei Bremstetten sperren, damit die UEFA genug Parkplätze für ihre VIP-Gäste hat? Also das Stadion wird so wie der gesamte Sport immer in Bewegung sein. Der Sport entwickelt sich weiter, die Anforderungen entwickeln sich weiter. Also ich glaube nicht, dass es langweilig wird im Stadion. Also der Tag wird sicher nicht kommen, wo wir uns hinsetzen können und sagen, so, jetzt haben wir alles abgearbeitet, das war's.
Bleiben wir beim großen Ganzen, weil Sie schon mit der UEFA angefangen haben. Jetzt schaut es ja so aus, und ich behaupte es jetzt einfach einmal, Sie müssen dazu nichts sagen, dass die Zukunft beider Grazer Clubs in diesem Stadion liegen wird. Die Machbarkeitsstudien zu Buntigam und so weiter wurden einmal auf Eis gelegt. Man berät sich jetzt anderweitig und schaut, was dabei rauskommt. Es wird so sein, dass wir offenbar mit diesem Stadion für beide Vereine planen werden. Sehen Sie das als gute Lösung, wenn es dazu kommt, dass man dieses Stadion adaptiert und beide Vereine da weiterhin spielen werden?
Grundsätzlich ist mein Wissensstand ähnlich wie der Ihrige. Wir haben auch nur verfolgt, dass ein Gemeinderatsstück zur Machbarkeitsstudie plötzlich nicht mehr auf der Tagesordnung war. Wir nehmen auch nur so im Nebel der ganzen Stadionthematik wahr, dass es offenbar zu einem Konsens zwischen Vereinen und Stadt kommen könnte. Soll in den Herbst hinein angeblich etwas verkündet werden. Es soll angeblich eine Arbeitsgruppe mit den beiden Vereinen geben, wo wir als Stadionmanagement beigezogen werden, wenn man unsere Expertise braucht. Bis jetzt sind wir noch nirgendwo beigezogen worden. Also ganz wichtig muss man, glaube ich, dazu unterstreichen, es heißt immer, wenn irgendwas nicht weitergeht, sagt man so landläufig gern, das Stadion ist schuld. Ja. Wer ist das Stadion? Wir können genau gar nichts machen. Wir sind ein bisschen zwischen den Fronten. Wir haben den Spielraum, den wir eigentümerseitig bekommen. Auf der anderen Seite haben wir den Druck und die Anforderungen der Vereine. Wir haben aber keine Parteienstellung in der ganzen Stadiondiskussion. Wir sind immer wieder dabei, bei Stadionausschüssen, bei Terminen, bei Meetings. Nicht jedes Meeting ist ein Stadiongipfel, wie es medial so gern verkauft wird. Wir sind dort zwar dabei, aber wir haben keine Parteienstellung. Wir dürfen und sollen uns nicht aussuchen, welche Lösung dann am Ende des Tages herauskommt. Ich persönlich sage gern was dazu und ich vertrete gerne meine Meinung. Mit einem zweiten Stadion in Buntigam, wo auch immer es stehen soll, ist ja die Problematik Liebenau noch nicht behoben. Und ich habe ja die Problematik, dass ich im Moment nicht Champions League-tauglich bin, damit nicht behoben. Das heißt, entweder müsste das zweite Stadion so groß und so modern und sein und alle Stückchen spielen, dass ich dort Champions League spielen kann. Oder es müsste Liebenau dann halt so adaptiert werden, dass man dort Champions League spielen kann. Ich behaupte, Graz braucht nicht unbedingt zwei riesengroße moderne Stadien. Ich glaube, eine Stadt wie Graz bräuchte ein Stadion, 20, 22, 23.000 Zuschauer, modernsten Standards, das alle Stückchen spielt, wo man alles spielen kann, was man im Fußball gern spielen möchte, und damit würde Graz meiner Meinung nach das auslangen finden.
Jetzt frage ich Sie, hinzielend auf Ihre Expertise, Ihres Jobs, wenn man jetzt davon ausgeht, man macht das mit diesem Stadion, man erweitert die Plätze, man schaut, dass man die Kriterien hinkriegt, dass man international jeden Bewerb spielen kann, ist es möglich, dass man das alles schafft?
Klingt jetzt blöd, wenn ich sage, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es gibt ja aus der Vergangenheit schon Konzepte des SK Sturm für den Ausbau dieses Stadions, für den Umbau des Stadions mit Erweiterung auf den Vorplatz hinaus und. Das größte Bauchweh hätte ich einmal bei den ganzen Bewilligungen und Genehmigungen, wenn ich nur daran denke, dass den Neubau der Eishalle B, das ist unsere Trainings-Eishalle, dass den eine 90-jährige Pensionistin meines Wissens über 2 Jahre mit Einsprüchen blockieren konnte, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was man da mit dem Stadion alles blockieren kann und alles blockieren wird. Das ist halt leider auch unserer Zeit geschuldet, die ganzen Einwohner-Einsprüche und, dass man sich da ja fast einen Spaß draus macht. Aber grundsätzlich sollte es schon möglich sein, glaube ich. Ja.
Aber im Wesentlichen ginge es dann in so einem Fall um 2 Dinge, oder? Es ginge um die Erweiterung der Plätze, dass man mit einer Absenkung des Spielfeldes im Wesentlichen hinkriegen würde. Und es geht um die Flächen rund ums Stadion, die man braucht, um UEFA-Kriterien zu erfüllen, oder?
Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Also mein letzter Wissensstand ist auch, dass fürs Erweitern der Zuschauerkapazität das Spielfeld abgesenkt werden soll, zumindest so weit runter, als jetzt dieser leidige Stadiongraben an Tiefe hat. Rund ums Stadion herum, ich weiß gar nicht, ob es um die Flächen rund ums Stadion herum geht, weil, wie vorher besprochen, den TV-Compound kriegt man einigermaßen hin. Ansonsten kann man rund ums Stadion herum, hat man nicht viel Spielraum. Wir haben im Süden 2 Eishallen, wir haben im Norden eine der Haupteinzugsstraßen der Stadt. Wir haben im Osten die Liebenauer Hauptstraße und wir haben im Westen die Bahntrasse und den Bahndamm. Also da auf Flächen herauszuschinden wird eher schwierig sein. Ich glaube auch, es geht eher dann um die Flächen für die Medien. Das ist ja der UEFA eigentlich das allergrößte Anliegen. Und da geht es eher um die Innenräume und um die Tribünen. Und die wird man halt mit einer Stadionerweiterung dann mit anpacken müssen.
Wenn man jetzt die ganze Debatte nimmt, die zum Stadion stattgefunden hat, mittlerweile über Jahre, und jetzt bei dem Punkt steht, über den wir gerade reden, ein bisschen salopp formuliert, das hätte man einfacher haben können, oder?
Das hätte man vermutlich einfacher haben können. Ich habe nur keine Patentlösung, wie einfacher man es haben hätte können. Ja, Sie können sich zurückerinnern, Anfang der 2000er Jahre, als es um die Fußball-Europameisterschaft 2008 ging, als es darum ging, ob man in Graz ein EM-Stadion baut oder nicht. Das war ja auch damals ein politisches Match. Ja, natürlich. Wenn man damals das Stadion, das jetzt in Klagenfurt steht, in Graz gebaut hätte, dann hätte man jetzt die ganze Diskussion nicht. Ob das da an dem Standort so einfach gegangen wäre, das weiß ich nicht. Die Argumentation damals war schlicht und einfach, für 3 EM-Spiele, die nicht Österreich betreffen werden, gibt man nicht das Geld aus und baut nicht dieses Stadion. Und man hat ja damals auch sehr, sehr genau nach diesem Schlüssel, wie viel kostet im täglichen Betrieb ein Stadionsitzplatz, gerechnet, und das Geld wollte man damals schlichtweg nicht ausgeben. Ja, natürlich, wenn man damals ein 30.000er Stadion oder ein 25.000er Stadion daher gebaut hätte, hätte man die Sorgen nicht. Und wenn man in den Folgejahren dieses Stadion nicht zu Tode gespart hätte, dann hätte man diese Sorgen auch nicht. Deswegen ist ja die ganze Diskussion jetzt ein bisschen skurril, nicht? Weil es kann weder das Stadion, wie man uns als Stadionmanagement so gern bezeichnet, etwas dafür, dass das Stadion so dasteht, wie es dasteht. Es kann die jetzige Stadtregierung, kann nichts dafür, wie das Stadion zu Tode gespart wurde in der Vergangenheit. Also mit der Schuldzuweisung ist ein bisschen schwierig im Moment.
Und was ich eigentlich noch gemeint habe, ist, wenn man von Stadionausschuss bis Stadiongipfel bis unzählige Gespräche über Machbarkeitsstudien in Weinzörteln und wo noch überall sonst, wenn man gleich gesagt hätte, wir konzentrieren uns auf das, was jetzt möglicherweise eh rauskommen wird, hätte man sich auch Jahre erspart an Diskussionen und Sitzung versitzen.
Dann hätte man uns einige Jahre erspart. Wir waren ja zum Beispiel beim leidigen Thema VIP-Club, das wir ja schon vor Jahren angepackt haben und wo wir ja zumindest ein modernes Sporttagungszentrum, wie es so schön heißt, draus machen wollten, damit wir die Kapazität für Länderspiele zusammenbringen. Da waren wir ja fix fertig in die Corona-Anfangszeit hinein. Und da sind 2 Sachen dann dazwischen gekommen. Wir waren fix fertig. Wir wollten wir waren auch eigentümerseitig bereits so weit, dass man auf den grünen Knopf drücken kann. Und dann ist der SK Sturm mit seiner Idee der Skyboxen gekommen. Die haben dann die weitere Planung blockiert, dann war halt Corona und dann ist halt der September 2021 mit einer nicht ganz vorhersehbaren Gemeinderatswahl dazwischen gekommen. Und seither steht es. Also es ist ja nicht so, dass man nicht eh da schon was gemacht hätte. Da sind halt Dinge dazwischen gekommen, die dann alles auf die lange Bank geschoben haben und alles verzögert haben. Aber ja, natürlich, wenn man die Jahre alle genutzt hätte, um gleich bei dem Stadion was anzugreifen, wäre es auch gescheiter gewesen wahrscheinlich.
Zum Abschluss noch, wie sehr tangiert Sie das noch? Sie werden ja nicht mehr lange hier sein.
Es tangiert mich sehr, zum einen, weil ich ja nicht davonlaufe, weil ich vom Stadion genug habe, weil ich vom SK Sturm genug habe oder von wem auch immer genug habe, sondern ich bin ganz einfach in die Jahre gekommen. Vielleicht kann man das durch meinen Enthusiasmus und meine Begeisterung nicht so heraushören, aber ich gehe schlicht und einfach in Pension. Aber es tangiert mich deswegen sehr, weil ich mich mit dem, was ich mache und was ich gemacht habe, immer sehr stark identifiziert habe. Ich war schon als Journalist 30 Jahre in dem Stadion, noch schon im alten Bundesstadion Liebenau. Ich bin ein waschechter Grazer, das ist meine Heimat. Ich bin ein Sportnarr. Ich werde immer mitverfolgen, was im Stadion passiert. In Zukunft natürlich noch mehr, weil ich halt ein paar Jahre da mitverantworten durfte. Deswegen tangiert es mich schon, aber es wird nicht mehr für den Stress sorgen, den es die letzten Jahre und die letzten Monate gesorgt hat.
Sie werden dann die Stadioneröffnung neu als Ehrengast besuchen?
Wenn mich wer einladet, ja gern.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Das war also unser Besuch im Liebenauer Stadion beim Stadionmanagement, wie man sagen muss, wie wir gelernt haben. Und das war auch unser möglicherweise letztes Gespräch mit Gerald Potocznik in dieser Funktion, da, wie erwähnt, in Pension gehen wird. Wir haben durchaus einiges erfahren zum Stand der Dinge, zu den Umbauarbeiten. Es ist so, dass wir natürlich in gewissen Bereichen da jetzt möglicherweise nicht immer die gleichen Ansichten teilen, dass wir das eine oder andere aus der Fanperspektive des SK Sturm möglicherweise auch anders sehen, als wir es hier gehört haben. Es ist aber, was es ist. So schaut's aus mit dem Liebenauer Stadion im Moment, worauf wir uns halt auch einstellen werden müssen jetzt. Und das ist möglicherweise jetzt auch der Beginn einer Bewusstseinsbildung, die notwendig sein wird. Wir werden weiterhin mit dem GRK in einem Stadion spielen und der SK Sturm braucht weiterhin eine Heimat. Da wird's noch einige Schmerzen zu erleiden und zu erdulden geben. Da wird's einige kommunikative Spagate hinzulegen gelten in nächster Zukunft, auch von Seiten des Christian Jauch, der sehr lange die alleinige Stadionlösung für Sturm propagiert hat, die jetzt wahrscheinlich nicht umsetzbar sein wird. Da gilt es natürlich Shame on KPÖ in Graz, die sich generell bei diesem Thema grundsätzlich querlegt. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Da gibt es auch noch einmal einen Credit an den Herrn Siegfried Nagel auszurichten, der das Stadion, wie auch Gerald Potocznik nicht müde wurde zu erwähnen, kaputt gespart hat während seiner Amtszeit. Jetzt stehen wir halt da, so wie das ist. Da wird jetzt was getan werden. Was das genau sein wird, werden wir dann im Herbst wahrscheinlich erfahren. Und wir werden uns damit abfinden müssen, dass das so sein wird. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis bald.
Ja, danke Jürgen für diesen aktuellen Stimmungsbericht, wenn man so will, aus Liebenau. Jetzt wissen wir zumindest einmal infrastrukturell, wo die Dinge gerade so stehen, was schon erledigt worden ist und was noch oder auch nicht irgendwann einmal gemacht wird. Jedenfalls sind wir infrastrukturell jetzt einmal einigermaßen im Bild. Was das Sportliche betrifft, das schauen wir uns wieder in der kommenden Woche genauer an. Dann gibt es eine große Saisonvorschau, für die haben wir uns auch wieder einen externen Gast eingeladen, der auch noch dazu über mannigfaltiges Wissen rund um die Bundesliga verfügt. Da darf man also gespannt sein. Und bis dahin darf ich wie immer ein ganz großes Danke sagen an euch für eure Zeit, fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder auch auf Instagram. Und wir freuen uns natürlich immer ganz besonders über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und natürlich auch ein Like, Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr auch das weiterhin tun. Wir freuen uns über jede Unterstützung, die unter anderem Produktionskosten trägt und die Unterstützung wird auch dafür sorgen, dass dieser Podcast auch weiterhin frei zugänglich und werbefrei bleibt. Alle Infos dazu, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr auf blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Am Samstag geht es also dann los mit dem ersten Pflichtspielen der neuen Saison. Wir sehen euch dazu im Sepp-Doll-Stadion in Krems zur Mission Cup-Titelverteidigung. Alle Stadionmiseren und sonstigen Baustellen sollten dann hoffentlich für nur 90 Minuten zumindest in den Hintergrund treten. Und es gilt wie dann in der gesamten Saison, wenn angepfiffen ist, alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.